Rhythmen, die wir hier sitzen im Kreis. Und ich sagte, wir sind ja diese Lichter, haben wir hinter unserem Rücken die Nacht. Und wir schauen also auf das Mitte, auf das Ziel, auf das himmlische Jerusalem, auf diesen goldenen Baum. Aber die Nacht ist das, was uns praktisch ja gefangen hält, wenn wir das so mal sagen wollen. Und deswegen ist es auch nicht von ungefähr, dass Jesus in der Nacht geboren wurde, in der finsteren Nacht, im Dunkel überhaupt. Und das sind ja alles Entsprechungen, warum das so war. Aber wir wollen zuerst einen anderen Gedanken haben, und nämlich den, dass das ein einmaliges Geschehen in der Schöpfung war, dass dieser Gott selbst die menschliche Gestalt angenommen hat, also im Fleisch. Das ist ja etwas, was man sich gar nicht vorstellen kann. Denn Gott ist ja etwas Ewiges. Er hat keinen Anfang, kein Ende. Und er hat auch immer geschaffen. Er kann nicht irgendwo sitzen und sich jetzt ausruhen, sondern so in dem Moment, also ist er immer in Tätigkeit und immer wird also seine Schöpfung vervollkommen. Und trotzdem ist in dieser unendlichen Zeit, die also wirklich nie ein Ende hat, wie unser Tisch im Kreis herum, kein Moment gewesen, wo er Mensch wurde, sondern erst in einem ganz bestimmten Abschnitt seiner Schöpfung. Und dieser Abschnitt war das Jahr Null, das wir also praktisch immer wieder Weihnachten feiern. Und es ist nicht von ungefähr, dass die Geschichte dann auch eine neue Zählung der Jahre angefangen hat, eine neue Beginn praktisch. Die Juden haben das nicht gemacht, aber die Christenheit hat es gemacht. Und insofern ist mit Berechtigung das Jahr Null die Geburt des Herrn. Wir wollen nicht den Streit sehen, ob es nur wirklich das nullte Jahr war oder ob nicht ein Jahr vorher oder hinterher oder 7 Jahre, wie es so schön heißt. Aber was bedeutet das, dass Gott von Ewigkeit her schafft und lebendig ist und eine Schöpfung aus sich herausstellt? Und trotzdem war diese Schöpfung immer nur Vorstufen einer nächsten. Und aus dieser einen Schöpfung ist die andere hervorgegangen und so weiter. Und so ist also auch unsere gegenwärtige Zeitperiode oder Schöpfungsperiode, wie man sagt, aus der vorhergehenden hervorgegangen. Und jetzt erst ist eine Zeit gekommen, in der die Menschen reif wurden, dass er selber sich auf diese Stufe stellen konnte und praktisch in diese, ja, wie soll man sagen, in diese Niedrigkeit hinabsteigen konnte, um mit den Menschen auf Du und Du miteinander umzugehen. Wir müssen uns dabei gleich ganz klar machen, ein großes Problem auch für die ewige Gottheit. Er darf seine Geschöpfe, die er ja geschaffen hat, damit sie frei sind und dass sie ihm gleich Kinder werden sollen, mit all den Fähigkeiten, die er auch hat, darf er sie nie in ihrem freien Willen im geringsten nur behindern. Sie müssen also völlig aus sich selbst heraus erwachsen werden, im wahrsten Sinne des Wortes, und müssen alles das lernen. Und sie dürfen nicht durch seine Gegenwart praktisch gehindert sein. Das ist ja so, wenn jetzt Gott hier auf diese Erde begibt und er würde sich als Gott zeigen, was er ja ohne weiteres ja immer ist, dann würden wir so gefesselt sein und so gezwungen sein, ihn anzuerkennen. Wenn wir jetzt mal vorstellen würden, er würde damals vor allem sich seine Göttlichkeit gezeigt haben, er wäre vom Kreuz gestiegen oder sonst etwas, dann hätten alle an ihn geglaubt. Aber dieser Glaube wäre ein erzwungener gewesen, weil es gar nicht anders ging. Und das musste er aber verhindern. Und deshalb ist er in eine Niedrigkeit eingestiegen und hat sich absolut verhüllen müssen. Nicht nur durch das Fleisch, das er um sich herum genommen hat, sondern auch in seinem ganzen Tun und Handeln, in seinem Wesen, musste er sich selber praktisch zurücknehmen. Nun, es ist so, das ist ein Punkt, den wir sehr schwer verstehen. Und ich möchte ihn trotzdem angehen. Wann ist der Zeitpunkt der Reife gekommen? Es geht so etwas gegen den Strich, wenn wir das mal so sagen wollen. Wir meinen ja immer, die Reife ist da, wenn wir jetzt Gott da haben und ihn erkennen und nun ganz und gar mit ihm zusammen sind. Aber er sagt etwas ganz anderes. Man muss sich nämlich vorstellen, Gott schafft etwas aus sich selbst heraus. Und das, was er aus sich selbst heraus geschafft hat, ist völlig er. Es kann gar nicht anders sein und denken, als wie er selbst. Und so muss er ihn wie von sich abschneiden und sich so zurückziehen, dass er praktisch für das Geschöpf gar nicht mehr vorhanden ist. Und so heißt es im 6. Band des großen Johannesevangeliums: Solange der Mensch glaubt, dass er die Dinge aus sich selbst heraus gestalten kann, ist er noch im göttlichen Sein gebunden. Die göttliche Schöpferkraft, die ihn aus sich selbst herausgestellt hat, wirkt nach wie vor ungehindert durch ihn, und der Mensch als ein Teil Gottes erkennt in seiner Blindheit nicht seinen eigentlichen Urgrund, verwirft diesen vollständig und rechnet sich alle Kräfte selbst zu. In Wirklichkeit kann keiner kräftemäßig etwas aus sich machen, sondern nur Gott selbst ist die treibende Kraft. Das ist also, ich lese gleich die Stelle im Original, im Lorbeerwerk, ich habe praktisch eine Erklärung schon ein bisschen vorweggegeben. Es ist sozusagen ein Beispiel, wie der Strom, der aus dem Kraftwerk kommt und aus der Steckdose uns nutzbar gemacht wird. Und der Strom ist also da, aber er kann, die Kraft ist die einzige, die jetzt irgendeine Maschine antreiben kann oder das Licht antreiben oder sonst etwas. Das können wir alles gar nicht machen. Wir können uns praktisch nur dieses Stromes bemächtigen. Aber was wir mit diesem Strom dann antreiben, ob Gutes oder Schlechtes, das ist dann die Sache von uns. Jetzt heißt es also hier: Ist eine Seele, was ihr jenseits der Geister aus Gott gar helle sieht, einmal in einem Leib, sei es in einer Pflanze, ein Tier, durch erforderliche Ausreifung fähig, in eine höhere Lebensstufe aufzusteigen, so veranlasst ihr sie stets fortbildender jenseitiger Geist, dass ihr der für fernehin unbrauchbare Leib abgenommen wird, damit sie dann als schon mit höheren Intelligenzen begabt sich einen anderen Leib bilden kann, in welchem sie eine kürzere oder auch längere Zeit hindurch sich wieder zu einer größeren Lebens- und Tätigkeitsintelligenz emporarbeiten kann. Und das sofort bis zum Menschen hinauf, wo sie als schon völlig frei, dann als im letzten Leib zur vollen Selbstbewusstsein gelangen wird. Zur Erkenntnis Gottes, zur Liebe zu ihm und dadurch zu voller Vereinigung mit ihrem jenseitigen Geist. Welche Vereinigung wir die Neu- und Wiedergeburt im Geiste nennen. Soweit kennen wir das ja. Hat eine Menschenseele diesen Lebensgrad erreicht, so ist sie vollendet und kann alsdann als ein vollkommen selbstständiges Sein und Leben nicht mehr von der allgemeinsten göttlichen Allsein und Allleben zerstört und verschlungen werden. Zerstört und verschlungen heißt, dass er praktisch ja alles in uns richtet und macht und tut, und es geht auch gar nicht anders. Und die Kräfte, die wir aber benutzen, um uns zu bilden, sind auch seine Kräfte, die wir nur von ihm nehmen können. Wir meinen aber, das sind unsere. Das sicherste Zeichen der schon erlangten Lebensselbstständigkeit einer Menschenseele ist und besteht darin, dass sie Gott erkennt und ihn sogar aus allen Kräften liebt. Denn solange eine Seele, und jetzt ist der entscheidende Punkt, nicht erkennt als ein Wesen wie außer ihr seiend, ist sie noch blind und stumm von der Gewalt der göttlichen Allmacht nicht ledig. Da muss sie dann noch gar gewaltig kämpfen, um sich aus solchen Fesseln loszumachen. Aber so wie eine Seele anfängt, den wahren Gott wie außer ihr seiend zu erkennen und durch das Gefühl ihrer Liebe zu ihm ihn ordentlich wesenhaft wahrzunehmen, dann ist sie schon von den Bannen der göttlichen Allmacht frei und gehört dann auch schon stets mehr und mehr sich selbst an und ist so nach Selbstschöpferin ihres eigenen Seins und Lebens und dadurch eine selbstständige Freundin Gottes für alle Ewigkeiten der Ewigkeiten. Das heißt, solange wir nicht Gott als außenstehend betrachten, und das ist ja das, was eigentlich so wesentlich ist. Die ganzen Völker vor der Menschwerdung, die waren ja zwar nicht gut, aber sie waren immer noch verbunden in dem Göttlichen und wussten von dem Göttlichen. Die waren also praktisch wie noch eins. Da war das Göttliche noch nicht weggetreten. Aber nach dieser Zeit und auch vor allen Dingen in der heutigen Zeit ist das Göttliche so abhanden gekommen, dass es für uns gar nicht mehr wahrnehmbar ist. Und Gott, wenn wir ihn anfangen zu suchen, ihn nur da draußen suchen und auch erkennen. Und das heißt, wir sind damit zu etwas selbstständig geworden. Während vorher dieser Verbund war, Gott hatte uns so empfangen und wir konnten es gar nicht trennen voneinander, auch wenn wir gesagt haben, wir machen das nicht, was er will. Aber wir waren praktisch in dieser Einheit, während wir in diesem Moment so völlig von ihm weggetreten sind. Und das ist der Moment, wo Gott es wagen konnte, als, ja, sag ich mal, als Geschöpf auf die Erde zu kommen, um sozusagen den gleichen Boden zu betreten, auf dem wir auch laufen und gehen und stehen. Aber er musste sich verhüllen und durfte nicht seine Göttlichkeit im Geringsten zeigen, erst wenn diese Seele ihn erkannt hat, als etwas von ihm Außenstehendes. Und die Jünger haben ihn ja erkannt und auch viele andere, was sich dann die Römer und die Judgriechen und wer das alles war, die in dem engen Kreis gehörten, die erkannten ihn natürlich. Aber sie sahen natürlich auch die zweite Person. Es ist also praktisch die Trennung gewesen. Und das ist das Ziel. Gott will etwas schaffen, was aus ihm herauskommt, was er völlig selber ist, aber nun allmählich praktisch einen eigenständigen Charakter bekommt und sich so abnabelt und trennt, dass er wie ein selbstständiges Wesen sich entwickeln kann. Nur wie? Denn in Wirklichkeit ist es ja so, dass die Kraft, um uns zu entwickeln, wie ich es eben gesagt habe, letztlich die Steckdose der Strom aus dem Kraftwerk. Und die Kräfte Gottes, die wir benutzen, um uns in irgendeiner Weise zu bilden und zu erwecken oder sonst etwas. Aber wir müssen erkennen, dass wir selbstständig sind. Nun, vor 2000 Jahren wurde dieser Moment vom Herrn erkannt und er konnte Mensch werden. Und das ist das einzige Mal, wie er sagt, dass es je auf dieser, in dieser Schöpfung geschieht. Das heißt, vor dem nicht und nach ihm nicht. Das hat auch nicht damit zu tun, dass er sich dann zeigen kann und praktisch, wir sprechen auch gleich von seiner Wiederkunft, aber dieses Ereignis ist also praktisch so punktgenau, dass wir heute sagen können, wir sind genau auf diesem Punkt, auch auf dieser Erde und praktisch Teilnehmer dieser Aktion oder wir können auch sagen, wie Mitarbeiter. Und diese Menschwerdung ist so ungeheuerlich und wir haben ja in allen Vorträgen und die Weihnachten immer wieder davon gesprochen, dass es also riesige Umwälzungen in der Schöpfung selbst gegeben hat, also in der Schöpfungsstruktur. Und so, dadurch, dass er selber die Menschengestalt angenommen hatte, ist also praktisch auch der Himmel und die Höllen völlig umgewandelt worden. Vor dem konnte kein Engel den Herrn sehen und leben gleichzeitig. Er war wie eine Kluft. Aber nun hat er diese Kluft praktisch überschritten, wenn wir es so sagen wollen, und hat sich auf die Seite begeben, in der seine Geschöpfe sind, und ist in seine Niedrigkeit gekommen. Und diese Umwälzungen in der geistigen Welt und auf der irdischen Welt sind gar nicht zu erahnen von uns Menschen, weil wir sagen, na, die Zeit ist genauso weitergegangen und wir wissen gar nicht, ob er überhaupt gelebt hat und man merkt ja nichts davon. Aber geistig gesehen ist eine völlig neue Struktur entstanden. Nicht nur in der geistigen Welt, sondern vor allen Dingen auch in uns, weil unser göttlicher Geist, der ja auch etwas von dem Wesen des unendlichen Gottes hatte, personifiziert wurde in Jesus Christus. Und nun von da an der Heilsweg nur noch Jesus Christus heißt. Er ist der Einzige, der Herr von Ewigkeit, der Gestalt angenommen hat in der Form von Jesus Christus. Und wir wissen ja aus den Aussagen, dass der Name Jesus Christus die ganze Unendlichkeit erzittern lässt. Aber nicht vor Angst und Furcht, sondern vor Wonne und Freude. Und das ist ja auch das, was uns innerlich bewegt, dass der Name Jesus Christus ja uns die Freude sind. Und nun dachte ich ja schon, dass er sich verhüllen musste und er musste sich so in Verdeckung geben, dass man bis heute nicht weiß, ob er wirklich ein Gott war oder nur ein Mensch. Oder sogar heute die Stimmen der Theologen sagen, er hat überhaupt nie gelebt, das ist eine Erdichtung der Pharisäer und Schriftgelehrten oder irgendwelcher Sektierer, die damit also nun die Welt umändern wollten. Aber das ist ja nur notwendig und soll so sein. Aber die Zeit wurde auch vorbereitet dafür. Es war nicht einfach so, jetzt sagte er, naja, die Menschen sind so und nun kann ich das machen, sondern immer schickt er seine Vorboten rein und macht die ganze Umgegend und auch die ganzen Umstände oder sagen wir mal die ganze Umwelt dafür bereit, ihn aufzunehmen. Und das war ja auch die Vorstellung, dass ein Gott Mensch werden konnte. In dieser Zeit, heute würde man da fast sagen, nee, sowas gibt es nicht, aber in der damaligen Zeit waren die Menschen durchaus bereit, solchen Glauben anzunehmen, weil die griechische Mythologie solche Sachen durchaus hatte. Und man weiß, dass dort also Götter und Halbgötter in den Sagen durchaus menschliche Gestalt angenommen haben und hier auf die Erde gekommen sind, um nun ihr Unwesen zu treiben, so möchte ich einmal sagen. Und außerdem gab es einen unglaublichen Aberglauben in der damaligen Zeit, der aber weitlichst ausgenutzt wurde. Das lag ja auch an der Dummheit der Menschen, die es damals gab, die jetzt also in den Dingen nicht aufgeklärt waren von den Naturkräften und dergleichen. Und ganz viele Menschen, die das ausgenutzt haben, und zum Beispiel die Essener, diesen Unglauben, muss man sagen, ausgenutzt haben und Wundertaten gemacht haben, die aber bei Dichte besehen gar keine Wundertaten waren. Und so konnte aber in diesem Umfeld, wo sowas die Menschheit für möglich hielt, dass also solche großen Wunder geschehen, konnte auch Gott praktisch gewisse und auch eine ganze Menge Wunder ausführen, die vor allen Dingen im Lorbeerwerk ja unglaubliche Ausmaße angenommen haben. Aber das war für diese Menschen gar nicht so sehr absurd, das haben sie also irgendwie angenommen. Immer unter dem Gesichtspunkt, sie dürfen nicht in irgendeiner Weise in Zwang genommen werden in ihrem Glauben, sondern das muss alles aus ihrem eigenen bestätigt werden können. Und so ist also letztlich die Wunder Jesu für die damalige Zeit nicht so außergewöhnlich gewesen, außer mit dem Umstand, dass alle Wunder Lug und Trug waren, außer denen, die von Jesus waren. Die waren also echt, während die anderen hin das Licht geführt wurden und nur meinten, Wunder zu sehen. Es ist heute für viele Wissenschaftler, Theologen und so weiter ein Rätsel, wie sich diese kleine Sekte der Christen, dieser Wanderprediger, von dem man gar nichts weiß, wer er eigentlich wirklich war und der eigentlich nur ein Bauarbeiter gewesen ist, soweit man das eruieren kann und wie es aus den alten Schriften ja heißt, solch eine große Verbreitung über die Welt finden konnte. Denn das ist ja eigentlich völlig ungewöhnlich. Denn wenn es so ein kleiner Stoßtrupp nur war und so ein unbedeutender Mensch, der damals als Wanderprediger aufgetreten ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wie man es aus der Weltgeschichte kennt, dass nach kurzer Zeit die Sache im Sand verläuft und kein Mensch mehr sich darum kümmert und die Sache dann praktisch erledigt ist. Aber dass nach 2000 Jahren eine Weltkirche sich entwickelt hat, die über die ganze Welt geht und doch eine große Struktur hat. Wir wollen nicht davon reden, wie weit sie nun die Lehre rein erhalten hat. Das ist jetzt also eine zweite Geschichte. Aber sie hat sich ja überall etabliert und sie ist nicht mehr wegzudenken. Und diese Tatsache, dass es so geworden ist, wissen wir ja aus den Neuoffenbarungen als Leser des großen Johannesevangeliums ja besser, weil wir einmal wissen, wer der Wanderprediger war, nämlich der ewige Gott selbst. Und der natürlich nicht irgendwo darunter steigt und nun da was redet und wieder weggeht und sagt, das war's, sondern der alles akribisch genau vorhergeplant hat und alle Menschen, die irgendwo dieses Werk weitertragen können, aus aller Welt zu ihm hingezogen hat in dieser Zeit, dass sie seine Lehre hören, persönlich hören. Anders war das gar nicht möglich damals, gab ja weder Internet noch Telefon, noch gab es Bücher oder dergleichen, Zeitschriften, Zeitungen. sodass sie also persönlich dort in seinem Kreis auftauchten, von ihm belehrt wurden und wieder zurückgeschickt wurden in ihre Länder, um dort den Boden zu bereiten, wenn seine Jünger kommen, also jetzt die Apostel, um diese Lehre in die Welt zu tragen. Das heißt, er hat also den Boden schon vorweg düngen lassen durch geeignete Mitarbeiter, die er selbst rangezogen hat und die nun dann in die Länder gehen mussten. Und insofern ist also nicht verwunderlich, dass wirklich die ganze Geschichte geklappt hat, dass dieses verbreitet wurde. Aber was verbreitet wurde, war die nackte Lehre, die der Herr gegeben hat durch Jesus Christus und die nun aufgenommen wurde. Aber nun sagt er in der Neuoffenbarung, dass alle 2000 Jahre große Veränderungen kommen auf der Erde, geistig gesehen. Und dass diese 2000 Jahre, nahe 2000 Jahre, wie es immer heißt, die nächste große Veränderung für das geistige Sein gebracht haben. Und es geht nämlich um die Zeit der zweiten Ankunft von ihm. Denn die ganze erste Ankunft auf dieser Erde war nichts als eine Vorbildung dessen, was in einer späteren Zeit dann geistig geschehen muss. In der ersten Zeit war es ja noch mehr oder weniger natürlich, aber in dieser Zeit soll sich alles geistig dann in uns abspielen. Und so leben wir jetzt als die Jünger, wenn man so sagen wollen, oder die Bekenner dieses Herrn in der Zeit seiner zweiten Ankunft und sind gewisser Art unmittelbar mit diesem Geschehen verbunden. Es ist nicht so, das war damals so, sondern wir stehen mittendrin in diesen Umwälzungen. Und diese Umwälzungen, die kann man an wenigen Beispielen, die ja auch schon immer wieder mal gesagt wurde,